Liebe Gemeinde, wer kennt das nicht von sich selbst? Manchmal ertappen wir uns dabei, dass wir ein und dieselbe Begebenheit immer wieder erzählen. Manchmal werden wir auch dabei ertappt. Also wir nutzen jede Gelegenheit, die sich uns bietet, um diese eine Geschichte nochmal an den Mann zu bringen. Vielleicht, weil wir sie besonders lustig finden oder weil wir darin eine besonders gute Figur machen oder warum auch immer. Und je häufiger wir den Vorfall darstellen, umso mehr Freude macht es uns. Ja, das Stirnrunzeln der Freunde, die die Geschichte schon fast mitsprechen können, das übersehen wir geflissentlich und erzählen guten Gewissens weiter. In der Apostelgeschichte sind wir zurzeit an einer Stelle in Kapitel 26. Da berichtet Lukas nun schon zum dritten Mal über einen und denselben Vorgang. Zum dritten Mal. Und das innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit. Sowohl in Apostelgeschichte 26 als auch in Kapitel 22 als auch in Kapitel 9 beschreibt er immer wieder jenes selbe Ereignis, nämlich wie sein wichtigster Zeuge Paulus Christ wird. Natürlich hat das bei Lukas seinen tiefen Sinn. Bei uns ist diese Häufung ja manchmal einfach nur ein Zeichen von Begeisterung oder von schlechtem Gedächtnis oder von beidem. Aber bei Lukas wissen wir, dass der Heilige Geist selbst dafür gesorgt hat, dass dieses eine Ereignis innerhalb weniger Seiten dreimal vorkommt. Dreimal. Die biblischen Bücher sind ja, wie Sie selbst sagen, keine Zufallsprodukte, sondern darin ist jedes Wort von Gott gewollt, jedes Wort in den Originaltexten. Sie sind keine Zufallsprodukte. Man könnte sagen, jedes Buch der Bibel hat zwei Autoren. Einmal den, der es aufgeschrieben hat, also in unserem Fall Lukas, und zugleich auch Gott selbst, durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und darum ist jedes Wort wichtig. Und darum lohnt es sich auch, dass wir uns so intensiv um diese Texte bemühen, weil Gott sie so haben wollte, wie sie da stehen. Weil wir davon zutiefst überzeugt sind, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Auch unser Predigttext heute Morgen. Lohnt es sich in jedem Fall, genauer nachzuforschen. Warum lässt Gott ein Ereignis gerade so und nicht anders berichten? Warum erfahren wir eben zum Beispiel in der Apostelgeschichte dreimal von der Bekehrung des Paulus? Was will Gott uns persönlich damit sagen? Letzten Sonntag hatten wir dazu schon zwei Entdeckungen gemacht. Das können Sie, wenn Sie wollen, nochmal nachhören über beg-hannover.de. Und heute Morgen werden wir noch drei weitere Entdeckungen dem hinzufügen. Die letzte ist die kürzeste, die erste wahrscheinlich die längste. Also was will Gott uns mit diesem dritten Bekehrungsbericht sagen? Ganz kurz zum Auffrischen. Apostelgeschichte 26 spielt etwa im Jahr 59 nach Christus. Paulus sitzt immer noch in Untersuchungshaft, dort in Caesarea am Meer, auf Betreiben seiner jüdischen Landsleute, obwohl sie ihm kein Verbrechen nachweisen können. Der zuständige römische Gouverneur Festus hat das auch längst mitbekommen. Hier geht es nicht um eine Straftat, sondern eher um eine religiöse Kontroverse unter den Juden. Eigentlich müsste er Paulus freilassen, das ist ihm auch klar. Aber Festus will sich aus politischen Gründen die Gunst der jüdischen Führung nicht verscherzen. Das ist ein Politikum auch für ihn. Und so sucht er Rat bei Kollegen Agrippa, der gerade zu Gast ist. Agrippa regiert einen kleinen Staat im Norden von Israel, hat deswegen diesen offiziellen Titel König, eher also Ministerpräsident, müsste man sagen. Die beiden Politiker lassen Paulus vorladen, dort im Gouverneurspalast in Caesarea. Sie befragen ihn. Paulus nutzt die Gelegenheit zu einer eindrücklichen Predigt und bevor er zu dieser Predigt evangelistischen Zuspitzung ansetzt, erzählt der Apostel den relativ hohen Herren dort und ihrer Begleitung, wie er selbst überhaupt erst Christ wurde. Das liegt zu dem Zeitpunkt etwa 25 Jahre zurück. Und als Leser ist man dann fast versucht, diesen persönlichen Bericht zu überspringen, weil man das ja schon kennt aus Kapitel 9 und 22. Wenn wir genauer hinsehen, entdecken wir dann aber, warum auch dieser dritte Bericht nochmal außerordentlich wichtig ist. Außerordentlich wichtig. Letzten Sonntag hatten wir schon zwei Dinge dazu festgestellt, die jeden von uns ganz persönlich angehen. Wir hatten gesehen, Bekehrung ist nötig. Obwohl Paulus offensichtlich in einer frommen Tradition aufgewachsen ist, obwohl er das Alte Testament aus dem FF kannte, kommt er um diese Bekehrung nicht herum. Bekehrung ist nötig. Lukas unterstreicht das. Dadurch, dass er das dreimal zur Sprache bringt. Als wollte er sagen, wer den Paulus verstehen will, wer seine Mission verstehen will, wer seinen Auftrag verstehen will, der muss seine Bekehrung kennen. Der muss wissen, was diesen Mann verändert hat. Bekehrung ist nötig. Bekehrung ist der Schlüssel zu einer Biografie. Und daraus hatte sich an uns die Frage gerichtet, bin ich bekehrt? Bin ich im Sinne der Bibel bekehrt? Nicht jeder, der Christ wird, empfindet dieses Vorher und Nachher so stark unterschieden wie Paulus. Aber wir hatten auch gesehen, daran entscheidet sich nicht die Echtheit einer Bekehrung. Ob man dieses Vorher und Nachher so dramatisch unterscheiden kann, nach dem Motto, je dramatischer, umso tiefer. Gott gebiert sich seine Kinder nicht nach einer bestimmten Schablone. Gott macht mit jedem von uns seine ganz eigene Geschichte, geht mit jedem von uns seinen ganz eigenen Weg. Kann man an den verschiedensten Bekehrungen der Bibel deutlich machen. Und wenn Sie fragen, bin ich wirklich bekehrt, dann müssen Sie nicht fragen, kann ich ein bestimmtes Datum nennen, kann ich mich an ein Schlüsselerlebnis erinnern? Bin ich einmal bei einer Evangelisation nach vorne gegangen und habe das Übergabegebet mitgesprochen? Vielleicht haben Sie sich bei einer solchen Gelegenheit bekehrt, das kann ja sein. Aber die entscheidende Frage lautet, gehöre ich Jesus, gehöre ich zu ihm, klammere ich mich an ihn als meinen Retter, als meinen Herrn? Habe ich ihn um Vergebung meiner Sünden gebeten? Habe ich ihn darum gebeten, mich vor Gottes gerechtem Zorn zu retten, der mich als Sünder treffen müsste? Bete ich ihn an als den Sohn Gottes? Gehöre ich zu denen, von denen Johannes sagt, wie viele ihn aber aufnahmen? Mich aufnahmen als ihren Herrn und König. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Bekehrung ist nötig, wenn einer Christ sein will. Und dann hatten wir eine zweite Beobachtung gemacht. Bekehrung erfolgt zu einem lebendigen Herrn. Wir hatten gesehen, Bekehrung erfolgt nicht zu einer Idee, nicht nur zu einem bestimmten Lehrsystem, dem ich zustimme, sondern zu einer Person. Zu einer lebendigen Person. In Vers 18 sagt Jesus ja selbst, was bei einer Bekehrung passiert. Er sagt, sie werden Vergebung der Sünden empfangen durch den Glauben an mich. Vergebung der Sünden, sagt Jesus, durch den Glauben an mich, also an Jesus. Und natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass ich verstehe, wer Jesus ist und was Jesus für mich getan hat, dass ich das verstehe. Aber das ist noch nicht Bekehrung. Manche sagen, ja, ich glaube, dass Jesus am Kreuz für Sünder gestorben ist. Das ist gut. Aber die Frage an dich lautet, glaubst du auch, dass er für dich gestorben ist? Für dich. Hast du dich schon persönlich an ihn gewandt? Hast du ihn im Gebet angerufen? Jesus Christus, den Retter. Bekehrung erfolgt zu einem persönlichen, lebendigen Herrn. Und Paulus wird erst Christ, als er begreift, der Jesus, den ich seit den 30er Jahren für tot gehalten habe, den ich für eine Figur der jüngeren Zeitgeschichte gehalten habe, den ich für einen gescheiterten Scharlatan gehalten habe, der lebt. Der war zwar kurzfristig tot im Grab, aber jetzt lebt er wirklich, der ist real auferstanden. Das Grab dort in Jerusalem war damals also doch leer. Das kapiert Paulus. Und so hatten wir es gelesen in den Versen 12 bis 15, die Sie auch auf Ihrem Zettel heute noch einmal finden. Als ich nun nach Damaskus reiste, mit Vollmacht und im Auftrag der hohen Priester, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir Reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch oder Aramäisch, das kann beides bedeuten, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu löcken. Es wird dir schwer sein, also dich gegen mich aufzulehnen. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus begreift, ich bekomme es hier mit einem lebendigen Herrn zu tun. Und der, den ich längst für tot hielt, ist erschreckend lebendig. Soweit waren wir letzten Sonntag gekommen. Wir hatten gesehen, Bekehrung ist nötig. Und Bekehrung erfolgt zu einem lebendigen Herrn. Aber damit hatten wir diesen Bekehrungsbericht immer noch nicht ausgeschöpft. Heute werden wir einige Entdeckungen noch hinzufügen. Heute werden wir hoffentlich sehen, wohin die Bekehrung den Paulus geführt hat. Was aus seiner Bekehrung gefolgt ist. Der Schwerpunkt heute also, das könnte man auch als Überschrift nehmen, Bekehrung hat Folgen. Bekehrung hat Folgen. Sind Sie bekehrt? Wunderbar. Aber was ist aus ihrer Bekehrung gefolgt? Wo hinein ist ihre Bekehrung gemündet? Was ist dann gekommen? Und das Erste, was wir dazu an Paulus entdecken, erster Merksatz für heute, Bekehrung stellt uns in einen Dienst. Bekehrung stellt uns in einen Dienst, nämlich in einen Dienst für Jesus. Vers 16 bis 18. So steh nun auf, sagt der Herr Jesus zu Paulus, und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Das ist das Erste. Bekehrung stellt uns in einen Dienst für Jesus. Als Jesus den Paulus zum Christen machte, da verfolgte er damit nicht nur das Ziel, ihn persönlich zu erretten, das auch. Aber er verfolgte damit noch ein weiteres Ziel. Er hatte viel mehr mit diesem Mann vor. Steh auf, stell dich auf deine Füße. Ich bin gekommen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für mich. Wenn Jesus uns rettet, dann stellt er uns in seinen Dienst. Das ist die erste Folge der Bekehrung. In den ersten beiden Berichten, also Kapitel 9 und Kapitel 22, da erfahren wir, dass Jesus zuerst selbst zu Paulus redet, wie hier in den Versen 12 bis 15, aber den Dienstauftrag, der dann folgt, den lässt er ihn durch einen menschlichen Boten ausrichten, nämlich durch Ananias. Das wird in Kapitel 9 und in Kapitel 22 ausführlich berichtet. Ananias tritt nur in dieser Situation in das Licht der Geschichte. In unserem dritten Bericht hier, das ist ganz auffällig, setzt Lukas diese Information über Ananias voraus. Die liegt ja nur wenige Kapitel zurück. Und macht dann durch seine Darstellung deutlich, derjenige, der durch Ananias spricht, ist letztlich der Herr Jesus Christus selbst. Das ist ganz auffällig. Und in diesem Sinne hat es ja Ananias selbst gesagt. Etwa Apostelgeschichte 9, Vers 17, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist. Und genau das zeigt Lukas hier in unserem Kapitel in den Versen 16 bis 17. Es ist Jesus selbst, der Paulus in seinen Dienst ruft. Es ist Jesus selbst, der ihn sendet. Es wird hier zusammengezogen. Und damit macht Gottes Wort deutlich, wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann ist er es, der dich in seinen Dienst ruft. Er tut das durch menschliche Boten und Zeugen und Mittler, wie durch den Ananias. Kapitel 9 und Kapitel 22. Aber er selbst ruft dich in seinen Dienst. Der Jesus selbst. Und in diesem Sinne ist das hier zu verstehen. Natürlich musste Paulus einen ganz speziellen Auftrag ausfüllen. Paulus wurde nachträglich in den Apostelkreis berufen. Das haben wir ja schon häufig in der Apostelgeschichte gesehen, dass es dort um ganz spezielle, ganz besondere Situationen gibt, die man nicht einfach nahtlos auf uns übertragen kann. Das ist ganz richtig. Und darum hat Jesus ihm auch spezielle Offenbarungen zuteil werden lassen. Er redet ja auch hier in Vers 16 davon, alles, was ich dir schon gezeigt habe und alles, was ich dir noch zeigen werde. Da sagt Jesus auch, also es wird noch mehr sein, was ich dir, Paulus, zu offenbaren gedenke. Aber zugleich macht Paulus deutlich, der Grundsatz, der gilt für jeden. Wer zu Jesus kommt, der wird von ihm in Dienst genommen. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du dich zu ihm bekehrst, dann nimmt er persönlich dich in seinen Dienst. Stehst du in seinem Dienst? In Epheser 2, Vers 10 hat Paulus das dann nochmal so beschrieben, da hat er es allen Christen ins Stammbuch geschrieben. Da hat er geschrieben, wir sind sein Werk, also Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat schon längst die Werke für uns bereitet, in denen wir dann nur noch gehen sollen. Er ruft uns in seinen Dienst. Er lässt uns seine Werke tun. Und diese Werke, das sind nicht irgendwelche religiösen Leistungen, sondern diese Werke sind Dienst für Jesus. Das ist damit gemeint. Und auch wir sind, wie Vers 16 sagt, erwählt zum Diener und Zeugen. Und auch uns gilt, was Vers 17 sagt, ich sende dich zu den Heiden. Ich sende dich, sagt Jesus. Ich sende dich. Das ist die erste Folge der Bekehrung, die wir hier sehen. Bekehrung stellt uns in einen Dienst für Jesus. Bekehrung stellt uns in einen Dienst für Jesus. In welchen Dienst hat der Herr Jesus dich gestellt? Weißt du das? In dieser Woche stand in einer christlichen Zeitschrift folgende Partnersuchanzeige. Sehr gut, dass es solche Möglichkeiten gibt, dass Christen Christen finden können. Es hat sicherlich vielen schon wirklich geholfen, einen gläubigen Ehepartner zu finden. Allerdings können solche Anzeigen auch manches verraten. Da fand ich folgende Anzeige. Jung gebliebene, charmante Witwe in den 70ern. Möchte mit sensiblem Herrn, circa 1,78, also sie hat sehr genaue Vorstellungen, circa 1,78 gute Erscheinung und Allgemeinbildung. In gesicherten Verhältnissen lebend. Neuanfang wagen. Um zu zweit das Leben zu genießen. Hobbys, Reisen, Kultur, Natur verbunden. Was für eine Perspektive. Natürlich gönnen wir jedem, dass er sein Leben genießen und schöne Reisen machen kann. Aber kann das für einen Christen wirklich alles sein? Eine bestimmende Lebensperspektive? Gemeinsam das Leben genießen, Hobbys, Reisen, Kultur, Natur verbunden? Dann wäre Paulus nie Heidenmissionar geworden. Dann hätte Paulus sich auch nie bekehrt. Hätte die Dame nicht schreiben können, wir wollen gemeinsam Jesus dienen? Das wäre eine Anzeige gewesen. Bekehrung stellt uns in den Dienst für Jesus. Und sehen Sie, wie liebevoll und ermutigend Jesus den Paulus anspricht in Vers 16. Da sagt er, steh nun auf und stell dich auf deine Füße. Das heißt, du musst nicht ängstlich und zusammengekauert am Boden liegen bleiben. Ich stärke dir jetzt den Rücken. Ich bringe dich auf den Weg. Ich richte deinen Blick jetzt nach vorn, Paulus. Und Paulus hat, als er solche Formulierungen hörte, wahrscheinlich an den Propheten Hesekiel gedacht, dem das Gott ganz, ganz ähnlich, mit einer ganz ähnlichen Formulierung gesagt hat, wo Gott zu Hesekiel spricht, in Hesekiel 2, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Ganz ähnlich wie zu Paulus. Hesekiel 2. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte zu dem und dem zu, der mit mir redete und er sprach, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu diesem abtrünnigen Volk. Er stellte mich auf meine Füße. Daran hat Paulus bestimmt gedacht, als er diese Formulierung hörte. Und das war keine leichte Zielgruppe, zu der Gott den Hesekiel geschickt hat. Liebe Gemeinde, wenn Jesus uns in seinen Dienst nimmt und wenn wir in seinem Auftrag stehen, dann müssen wir uns auch nicht fürchten, auch wenn er uns manchmal zu schwierigen Zielgruppen schickt. Deswegen sagt ja Jesus hier zu Paulus in Vers 17, ich will dich erretten von denen, zu denen ich dich sende. Ich will dich erretten vor denen, zu denen ich dich sende. Hab keine Angst. Da gibt es nichts zu beschönigen. Gottes Diener müssen zum Teil auch unangenehme Aufgaben ausführen. Denken Sie an Jona. Denken Sie an Hesekiel, denken Sie an Jeremia. Die Leute, mit denen du es zu tun haben wirst, sagt Gott und sagt Jesus auch hier zu Paulus, sind teilweise nicht leicht, diese Leute. Aber hab keine Angst vor ihnen. Tritt ihnen mutig mit deiner Botschaft entgegen. Lass dich nicht beirren. Lass dir die Freude an deiner Aufgabe und an deinem Dienst von niemandem rauben, von niemandem kaputt machen, sagt Jesus. Denn ich stehe hinter dir. Das ist die Aussage von Vers 17. Und ganz ähnlich hatte Gott doch schon den Propheten Jeremia getröstet. Denken Sie, wie zaghaft und zauderlich dieser junge Prophet gewesen war. Und dann hat Gott dem Jeremia etwas ganz Ähnliches gesagt, wie dann hier später dem Paulus. In Jeremia 1, Vers 7 heißt es, der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Und dann kommt's, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Ich bin bei dir und will dich erretten. Und genau das sagt Jesus dem Paulus hier. Ich will dich erretten vor denen, zu denen ich dich sende. Hab keine Angst. Zieh nicht den Kopf ein, wenn der Gegenwind kommt. Mach keine faulen Kompromisse. Sei treu, denn ich will dich erretten. Das dürfen wir auch so für uns in Anspruch nehmen. Wenn Jesus dich in seinen Dienst ruft, dann sorgt er auch dafür, dass du beschützt bist in diesem Dienst. Dafür sorgt er. Das heißt nicht, dass wir es immer leicht haben. Das heißt nicht, dass wir ohne blaue Augen davonkommen. Aber es heißt, dass der Auftrag zum Ziel gebracht wird, dass der Herr mit uns und unserem Auftrag zu seinem Ziel kommt. Das heißt es. Und es heißt auch, dass uns niemand wirklich antasten darf. Vielleicht äußerlich, vielleicht vordergründig. Lässt Gott es manchmal zu, dass wir ein wenig ramponiert werden. Aber im Letzten darf uns niemand antasten. Und das hat er dem Paulus hier versprochen. Das ist also die erste Folge der Bekehrung, die Lukas uns zeigt. Bekehrung stellt uns in einen Dienst für Jesus. Und in diesem Dienst sind wir dann auch geschützt. Und dann das Zweite. Bekehrung stellt uns in eine Gemeinschaft des Lichts. Bekehrung stellt uns in eine Gemeinschaft des Lichts. Das war für mich nochmal eine ganz überraschende Entdeckung. Es fällt auf, welche große Bedeutung das Licht gerade in diesem Bericht spielt, in diesem dritten Bekehrungsbericht. Habe ich noch nie vorher so entdeckt gehabt, wie diesmal bei den Vorbereitungen. Also in Vers 13, als Paulus zunächst von seiner eigenen Bekehrung redet. Da sagt er, ich sah mitten am Tage auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir Reisenden umleuchteten. Heller als Sonnenglanz, ein Licht heller als Sonnenglanz. Das heißt, ein übernatürliches Licht. Denn heller als Sonnenglanz ist uns kein Licht. Ein übernatürliches Licht, eine übernatürliche Kraft. In Kapitel 22 hat Paulus dieses Licht schon mal erwähnt. Da sagt er in Kapitel 22, Vers 9, die aber mit mir waren, sahen dieses Licht, diesen grellen Schein der Sonne, den nehmen auch seine Begleiter irgendwie wahr, aber sie können die Person nicht erkennen, die aus diesem Licht spricht. Die erkennt nur Paulus. Die Begleiter kommen mit, dass etwas Ungewöhnliches geschieht. Da rauscht eine Stimme, aber sie verstehen keine Worte. Da blendet ein ungewöhnliches Licht. Heller als der Glanz der Sonne. Und wir wissen aus Johannes 8 zum Beispiel, dass Jesus sich selbst als was bezeichnet hat? Als das Licht. Ich bin das Licht der Welt, hat er gesagt. Und an anderen Stellen, auch im Alten Testament, sehen wir immer, Gott ist das Licht. Gott bezeichnet sich selbst mit dem Bild des Lichtes. Das Licht der Wahrheit, das Licht der Klarheit, das Licht der Reinigung, das Licht, das die Finsternis vertreibt. Da wird Schuld aufgedeckt, da geht es um Klarheit und Reinheit und Wahrheit. Und da hat die Finsternis alle erschreckende Macht verloren. Und schauen Sie, das äußere Licht, das den Paulus physisch blendet. Und manche Mediziner nehmen an, dass er möglicherweise dadurch dieses chronische Augenleiden bekommen hat, durch diese Situation. Dieses physische äußere Licht, das verweist den Paulus an das innere Licht, mit dem der Herr Jesus jetzt sein Herz erhält, mit dem er jetzt seine Schuld vergibt, mit dem er jetzt sein Leben Tag für Tag reinigt und ausrichtet und froh macht und klar macht. In Vers 13 berichtet Paulus, wie sein eigenes Leben ins Licht gestellt wurde. Und in Vers 18 macht Jesus dann klar, das gilt für alle Bekehrten. Das gilt für alle Bekehrten. Sie werden alle ins Licht gestellt. Das haben wir doch letztes Mal ausführlicher uns angeschaut. Die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Von der Gewalt des Satans zu Gott. Das heißt also, wer sich zu Jesus bekehrt, der kommt aus der Finsternis ins Licht und der lebt jetzt im Licht. Der lebt jetzt im Licht und darum stellt uns die Bekehrung in eine Gemeinschaft von Leuten, die allesamt im Licht leben. Das ist eine Folge der Bekehrung. Sie stellt uns in eine Gemeinschaft des Lichts, derer, die im Licht leben. Und mir ist auch aufgefallen, dieser ganz enge Bezug zum ersten Johannesbrief, wo der Apostelkollege von Paulus das so ganz eindrücklich beschrieben hat. Das hat Bruder Bügeln ja vorgelesen vorhin in der Lesung. 1. Johannes 1. Ich will noch mal ab Vers 5 kurz zur Erinnerung lesen. Gott ist Licht, steht's wieder, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wer sich zu Jesus bekehrt, der kommt aus der Finsternis in die Gemeinschaft des Lichts. Also Vers 5 sagt, in Gott, dem wir gehören, ist keine Finsternis. Und Vers 6 sagt, darum können wir unser praktisches Leben, unser Alltagsleben wandeln, sagt das Neue Testament dazu. Also unser praktischer Wandel im Alltag ist hier gemeint. Darum können wir unser praktisches Leben nicht in einer Grauzone verbringen, das ist doch klar. Wenn wir mit unserem Leben bei Gott sind und Gott ist das Licht und wenn wir bei Gott bleiben und uns bei Gott gewissermaßen aufhalten, dann kann unser Wandel nicht zugleich in der Finsternis sein. Denn bei Gott ist keine Finsternis. Das macht Johannes hier deutlich. Und dann fährt er fort in Vers 7, darum soll unser praktisches Leben im Licht geschehen, im Licht der Vergebung, im Licht der Klarheit, im Licht der Reinheit, im Licht des Gehorsams. Und wenn wir so im Licht wandeln, sagt er, in der Vergebung des Herrn leben, Tag für Tag, dann haben wir auch eine echte Gemeinschaft untereinander. Und das ist so wichtig für unsere Gemeinschaft als Christen. Die lebt nicht von unserer Anständigkeit. Die Gemeinschaft der Christen lebt nicht von unserer Besonnenheit. Die Gemeinschaft der Christen lebt nicht von unseren menschlichen Qualitäten in irgendeiner Weise. Dann sähe es ganz armselig um unsere Gemeinschaft aus. Sondern sie lebt davon, dass wir in seinem Lichte wandeln. Darum geht es. Und davon lebt alle echte christliche Gemeinschaft. Im Licht wandeln. Bekehrung stellt uns in die Gemeinschaft ins Licht. Und was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, was Vers 7 hier sagt, dass sein Blut uns reinwäscht. Das ist es ganz einfach, ganz praktisch. Dass wir aus seiner Vergebung leben. Dass wir uns zeigen lassen, wo wir schuldig geworden sind. Im Licht wandeln heißt von Jesus reingewaschen werden. Immer wieder, Tag für Tag. Und wo das geschieht, da haben wir Gemeinschaft untereinander, denn das Blut seines Sohnes Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist die Realität. Und deswegen die Frage an mich und an dich, lebst du in der Gemeinschaft des Lichts? Lebst du aus der Vergebung von Jesus? Oder führst du ein Leben in der Grauzone? Jeder von uns muss sich das fragen lassen. Lebe ich in meinem Alltag davon, dass Jesu Blut mich reinwäscht? Vertraue ich mich immer wieder seiner Vergebung an? Denn mit der Sünde haben wir zu kämpfen. Das sagt Johannes auch hier ganz offen in Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir so tun, als wäre bei uns alles immer klar, als wären wir fehlerfrei, weil wir Christen sind, und als könnte uns keine Sünde mehr passieren, ist es der pure Selbstbetrug. Wir können uns betrügen, wir können andere betrügen, aber wir können Gott nicht betrügen. Dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und deswegen noch einmal die Frage, lebe ich aus seiner Vergebung? Oder verstecke und vergrabe ich mich in meiner eigenen Schuld, in meinem eigenen Stolz, in meiner eigenen Bitterkeit? Das ist eine wunderbar befreiende Folge der Bekehrung. Sie stellt uns in eine Gemeinschaft des Lichts, weil sie uns zum Vater des Lichts bringt. Und weil das Blut Jesu diese Gemeinschaft stiftet und Tag für Tag erhält durch seine Vergebung. Das ist so großartig. Und Johannes weiß natürlich, als er dies schreibt, sehr genau, wie gebrochen diese Gemeinschaft unter uns irdischen Christen aussieht. Er weiß es, er sagt das in Vers 6, er sagt es in Vers 8 und er sagt es in Vers 10. Sie können dieses Kapitel nochmal nachlesen. Da sagt er dreimal, Leute, tut nicht so, als ob ihr keine Sünde hättet. Wir haben Sünde, wir brauchen Vergebung. Die Gemeinschaft ist gebrochen in dieser Welt. Im ersten Jahrhundert genauso wie im 21. Ist doch kein Unterschied, sind doch die gleichen Menschen. Wollen wir doch ganz realistisch sein und nüchtern. Die Ecclesia Triumphans, die triumphierende Gemeinde, die gibt's erst im Himmel. Hier auf der Erde ist es immer Ecclesia Militans, es ist immer kämpfende Gemeinde, noch lange nicht Ecclesia Triumphans. Das sind die, die jetzt schon im Himmel sind. Die können sich schon endgültig freuen und ausruhen und triumphieren. Wir noch lange nicht. Weil eben Vers 8 noch in Kraft ist mit der Sünde. Und dennoch dürfen wir immer wieder unsere Schuld zugeben. Dennoch dürfen wir immer wieder auf seine Vergebung trauen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, sagt Johannes in dem Vers 9, und Bruder Bügeln hat es uns vorgelesen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Davon leben wir. Das beginnt damit, dass wir in die Stille gehen vor unserem Herrn, dass wir uns vor ihm beugen. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben deinen Herrn innig um Vergebung gebeten? Das ist die einzige Chance. Das ist die einzige Chance, wie wir dann auch Gemeinschaft untereinander haben können. Also, so stellt uns die Bekehrung in die Gemeinschaft des Lichts. Wir wollen das nicht vergessen. Es ist eine angefochtene Gemeinschaft, aber es ist dennoch eine echte Gemeinschaft. Gehörst du dazu? Und dann deutet Lukas ein Letztes an. Ein Letztes, was wir am nächsten Sonntag weiterführen werden, aber ich muss es hier noch kurz antippen, damit Sie den Zusammenhang haben. Ist ganz wichtig noch am Schluss. Wir hatten gesehen, erstens, Bekehrung stellt uns in einen Dienst für Jesus. Zweitens, Bekehrung stellt uns in eine Gemeinschaft des Lichts. Und drittens, Bekehrung stellt uns auf einen ungewiss gewissen Weg. Ungewiss, Gedankenstrich, gewissen Weg. Schauen Sie, wie dieses 26. Kapitel ausgeht. Nachdem Paulus noch einmal leidenschaftlich zu Jesus eingeladen hatte, gesagt, ich wünschte, dass alle sich bekehren, die hier dabei sitzen. Festus und Agrippa und ihre ganze Entourage, dass alle sich bekehren. Am Ende des Tages, gewissermaßen als alles gesagt ist, da ist klar, dass Paulus jetzt nicht freikommen wird. Aber er wird nach Rom kommen. Und diese Aussicht dürfte für ihn ein Trost gewesen sein. Lesen Sie bitte die letzten Verse ab Vers 30. Wo Lukas schreibt, da stand der König auf und der Statthalter und Berenike, das war die Schwester von Agrippa, und die bei ihnen saßen. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Agrippa aber sagte zu Festus, dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Also auf ein Urteil vor dem kaiserlichen Gerichtshof. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung. Wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramyttion, das die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Jetzt weiß Paulus also, dass er nach Rom kommen wird. Etwa 3 Jahre vorher, das ist so interessant, etwa 3 Jahre vorher hatte er nach Rom geschrieben dort und den Christen Folgendes geschrieben in Römer 1, Vers 11. Mich verlangt danach, euch zu sehen in Rom. Und in Römer 15, 30 bis 32 sagt er, kämpft mit mir in euren Gebeten, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Rom. Und jetzt öffnet sich plötzlich die Tür nach Rom. Es ist menschlich gesprochen natürlich ein ganz ungewisser Weg, auf den Jesus seinen Boten schickt. Paulus ist äußerlich in den Händen der römischen Weltmacht. Paulus kann äußerlich nicht so frei schalten und walten, wie er gerne würde. Das sehen wir hier in Kapitel 27, Vers 1. Es war beschlossen, dass wir nach Rom fahren sollten und sie übergaben Paulus. Also er ist nicht sozusagen der Herr des Verfahrens. Es wird von anderen über ihn beschlossen und er wird von dem einen Soldaten an die anderen Soldaten übergeben. Er ist ganz in deren Händen. Stellen Sie sich vor, dieser Intellektuelle da zwischen all den anderen teilweise fragwürdigen Mitgefangenen war auch nicht so leicht bestimmt. Scheinbar sind dem Paulus alle Hebel aus der Hand geschlagen, alle Machtoptionen weggenommen worden. Menschlich gesprochen wird er jetzt auf eine ungewisse Schiffsreise geschickt, die ihn in eine ungewisse Zukunft, in ein ungewisses Rom abtransportieren soll. 1000 Fragezeichen stehen über seinen nächsten Tagen und Wochen. 1000 Ungewissheiten umlagern seine nächsten Wege. Und doch Jesus lässt seinen Boten nicht ohne Hoffnung und er lässt ihn nicht ohne brüderlichen Beistand. Und das sehen Sie so schön in Vers 2, 27, 2. Da ist wieder dieses Wir. Wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramyttion. Und dieses Wir ist immer ein Zeichen, jetzt ist Lukas wieder dabei. Jetzt schreibt Lukas weiter an seinem Wir-Reisebericht. Lukas ist wieder dabei, signalisiert das Wir. Wenigstens Lukas. Und nicht nur Lukas. Es ist noch von dem Aristarchus die Rede. Der ist auch mit dabei. Meine Zeit, Aristarchus hatte ihn schon nach Jerusalem begleitet. Ihr Lieben, wie wohl tut das, in den Stürmen Brüder und Schwestern an unserer Seite zu haben, die nicht wanken und nicht weichen. Wie wohl tut das? Und das lässt der Herr hier auch dem Paulus erfahren. Dass er in den Stürmen Brüder und Schwestern an seiner Seite hat, die nicht wanken und die nicht weichen und die sich nicht irre machen lassen und die nicht von der Fahne gehen. Es wird ihm so gut getan haben. Und über allem steht noch die Zusage des Herrn Jesus selbst. Vers 17, Sie erinnern sich, ich will dich erretten. Von deinem eigenen Volk genauso wie vor den Heiden, zu denen ich dich sende. Also dann los. Auf in die Höhle des Löwen, der Apostel geht an Bord. Rom, wir kommen. Die Bekehrung stellt uns auf einen ungewiss gewissen Weg. Und auch uns, auch bei uns, liebe Freunde, da kann es gar nicht anders sein. Auch wir haben unsere Wege nicht in der Hand, auch nicht unsere Wege im Dienst für Jesus. Wir haben das nicht in der Hand. Sind es deshalb ungewisse Wege? Menschlich gesprochen, oftmals sicher ja. Das können wir auch nicht wegdiskutieren. Wenn Sie wollen, dass Ihre Lebensplanung einigermaßen überschaubar bleibt, wenn Sie pragmatische Lösungen für Ihre Zukunft suchen, geben Sie Ihr Leben nur nicht Jesus. Machen Sie alles andere, aber geben Sie es nicht dem Herrn Jesus. Denn die Bekehrung stellt uns auf einen ungewissen Weg. Hat mir ein junger Mann mal erzählt, als er sich bekehrt hat, er hätte seinen Vater, der seit vielen, vielen Jahren Christ war, ihn gewarnt und gesagt, überleg dir gut, was du tust, wenn du dein Leben an Jesus abgibst und ihm anvertraust, kannst du nicht mehr machen, was du willst. Du bekommst einen neuen Herrn, einen großartigen Herrn, aber du bekommst einen Herrn. Natürlich, auch ohne Bekehrung bleibt Ihr Weg ungewiss. Ich meine damit nicht den allerletzten Weg, der ist ohne Bekehrung gewiss. Der allerletzte Weg ohne Bekehrung ist so gewiss, dass er in die Hölle führt. Und der allerletzte Weg mit Bekehrung ist auch gewiss, weil er in den Himmel führt. Nein, aber die Wege vorher, die sind auch nicht gewiss, wenn sie ohne Bekehrung bleiben. Sie haben, wenn sie sich nicht zu Jesus bekehren, nur den zweifelhaften Vorteil, dass sie wenigstens in der Illusion leben, sie könnten über sich selbst bestimmen. Aber ob das ein Vorteil ist? Sie können versuchen, mit aller Kraft das Beste für sich herauszuschlagen. Sie können ihrem Ego folgen, ohne Gewissensbisse zu haben, weil das ja vermeintlich alle tun. Aber würden Sie das wirklich einen sicheren Weg nennen? Wir Christen, wir bilden uns gar nicht erst ein, wir können unser Leben selber lenken. Wir bilden uns das gar nicht erst ein. Wir kommen gar nicht daran vorbei, dass wir unser Lebensschiff eben nicht selber steuern können. Das hat uns unser Herr auch von Anfang an gesagt. Der Herr Jesus hat gesagt in Markus 8, schon den ersten Jüngern, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wer mit dem Kreuz unterwegs war, dessen Leben war verwirkt, der ging zu seiner Hinrichtung. Der hatte nichts mehr für sich selbst im Griff. Und der Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, sein Eigensinn, sein altes Selbstbestimmungsrecht. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Natürlich, Paulus sagt, unser dickes Ich kommt immer wieder hoch. Wir versuchen immer wieder, unser Steuer doch selber in die Hand zu kriegen. Aber Jesus lässt das nicht mehr zu. Und er vergibt uns immer wieder und er sagt immer wieder, Junge, ich bestimme über dein Leben. Und trotzdem, obwohl es menschlich manchmal so ungewiss ist, gehen wir letztlich auf einem gewissen Weg. Und zwar aus demselben Grund wie Paulus. Weil unser Herr gesagt hat, ich will dich erretten. Und ich bring dich durch. Hab keine Angst. Ich komme zum Schluss. Bekehrt oder nicht bekehrt? Liebe Gemeinde, das ist keine theoretische Spielerei mit theologischen Begriffen. Sondern das ist die Schicksalsfrage, die dein Leben schon heute nachhaltig prägt, so oder so. Bekehrung stellt dich heute in einen Dienst für Jesus, weil er für jeden den passenden Auftrag hat. Bekehrung stellt dich heute in eine Gemeinschaft des Lichts, weil sein Blut für unsere Schuld geflossen ist und uns reinigt von aller Sünde. Und Bekehrung stellt dich heute auf einen ungewiss, aber doch gewissen Weg, weil er uns sicher ans Ziel bringt. Und darum dürfen wir mit dem Herrn Jesus mutig, ja sogar fröhlich, frohgemut in die nächste Zeit hineingehen. Was immer an Bord passieren wird, was immer die Zukunft in Rom bringen wird, alles wird gut. Amen.